Ja, in der heutigen Kurzpredigt, die mit einer Opferansage verbunden ist, möchte ich den Aspekt ansprechen, worauf der richtige Fokus eines Christen gerichtet sein sollte. Und ganz besonders dann, wenn wir uns immer wieder durch geistliche Rückschläge bei der Überwindung von Sünde mit Demotivation und auch mit Frustration konfrontiert sehen. Die Kurzpredigt trägt den Titel »Das wahre Vorbild«. Heute begehen wir den letzten Tag der ungesäuerten Brote, ein von Gott eingesetzter, hochheiliger Sabbat, der die siebentägige Festzeit, die mit der Nacht des Wachens begann, abschließt. Wie in jedem Jahr sollten uns diese vergangenen Tage daran erinnern, dass wir in einer zutiefst sündhaften Welt leben, und sie sollen uns dazu motivieren, ständig bestrebt sein zu müssen, uns aus dieser von Satan regierten und inspirierten Welt abzusondern und der Sünde in unserem Leben keinen Raum zu geben. Die tägliche Aufnahme von ungesäuertem Brot sollte uns ermahnen, dass wir vielmehr mit all unserer Kraft und der Unterstützung durch den Heiligen Geist Gottes das Ziel verfolgen müssen, die Sünde abzulegen und zu überwinden. Wenn wir sündigen, übertreten wir das Gesetz Gottes und wir entfernen uns dann automatisch aus der Gegenwart Gottes und bewegen uns damit in den Herrschaftsbereich Satans, der Urheber aller Sünde ist. Schlagen wir gemeinsam 1. Korinther auf, Kapitel 5, die Verse 7 bis 8. 1. Korinther 5, die Verse 7 und 8. Und ich lese heute aus der Luther-Übersetzung von 1984. Da heißt es: Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Es geht hier um das Fest der ungesäuerten Brote. Und wie wir hier sehen, verwendet der Apostel Paulus den Sauerteig als Analogie für Sünde. Das alte, sündenbeladene Leben und die fleischliche, menschliche Natur, die durch den alten Sauerteig gekennzeichnet ist, soll durch einen neuen, ungesäuerten Teig ersetzt werden. Also einem Leben, welches das Ziel der Sündenlosigkeit und Gottwohlgefälligkeit verfolgt. Und wie wir bereits in Vers 7 sehen, können wir dieses letztendlich erlangen durch das wahre Passahlamm Jesus Christus. Ein jeder von uns, der dem Ruf Gottes gefolgt ist und nach den zwei wichtigen Voraussetzungen, zum einen der wahren Reue über unsere in der Vergangenheit praktizierten Sünden und zum anderen dem Glauben an das Evangelium vom Reich Gottes, wer dadurch die richtige Taufe, wer dann in der richtigen Taufe Gottes Heiligen Geist erhalten hat, der sollte zuvor gründlich die Kosten überschlagen haben. Das durch die Taufe neugezeugte Kind Gottes hat nämlich seinem göttlichen Vater zu diesem Zeitpunkt ein für das ganze Leben gültiges und unwiderrufliches Versprechen gegeben, von nun an den Weg Gottes zu gehen und sich vom Weg der Sünde abzuwenden. Wie Paulus im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 sagt, ist jemand, der in Christus ist, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Doch dieser Weg ist nicht immer leicht zu gehen und besonders dann nicht, wenn es um unsere individuellen Schwächen geht. Wir alle kennen im Regelfall sehr genau die Schwachpunkte, in denen Versuchung über uns kommt. Lesen wir einmal, was uns der Apostel Jakobus hierzu im Jakobusbrief erklärt. Wir schlagen auf Jakobus Kapitel 1, die Verse 14 bis 15. Jakobus 1, Verse 14 und 15. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wenn wir einer Begierde, egal welche es sein mag, nachgeben und ihr nicht augenblicklich mit der Hilfe Gottes und Christi durch das Wirken des Heiligen Geistes begegnen, dann kommt es zur Geburt einer neuen Sünde. Und wird die Sünde dann nicht schnellstens aufrichtig bereut und von Gott vergeben, bleibt sie an uns und wir entfernen uns immer weiter von Gott. Doch auch wenn wir dies alles wissen und verstanden haben, könnten wir uns dennoch animiert fühlen, im Falle einer unserer persönlichen Schwächen auf Menschen zu blicken, die wir uns zum Vorbild nehmen möchten. Insbesondere dann, wenn sie scheinbar mit der konkreten Schwäche keine Probleme haben, seien es nun Menschen innerhalb oder außerhalb des Leibes Christi. Dieses Gefühl könnte dann überaus stark werden, wenn wir immer und immer wieder denselben Reizen und Verlockungen nachgeben und die Sünde gebären lassen. Und wir uns dann erneut zur notwendigen Sündenvergebung vor den Thron Gottes begeben müssen, sodass die Sünde durch das Opferblut Jesu Christi bedeckt werden kann und ihrer von Gott nicht mehr gedacht wird. Auch wenn wir wissen sollten, dass wir zuversichtlich und angstfrei vor Gott kommen können, der uns bei aufrichtiger Reue, wohlgemerkt, unsere Schuld vergibt, könnte sich mit der Zeit ein starkes und frustrierendes Gefühl breitmachen, da wir immer wieder in der gleichen Angelegenheit vor ihn kommen müssen. Dann kann es passieren, dass man vielleicht auf einen anderen Menschen schaut, der mit dieser speziellen Form der Sünde scheinbar keine Probleme hat. Und man denkt sich dann, wäre ich doch wie dieser. Und sich ihn zum Vorbild nehmen möchte. Nur sollte dies unsere vordergründige Denkweise sein? Diese Denkweise, gewisse Menschen als Vorbild anzuerkennen und ihnen nachzueifern, ist nur insoweit korrekt, solange und in dem Maße, wie sie dem Beispiel Jesu Christi nachfolgen. Denn was lesen wir in Philipper Kapitel 3, Vers 17? Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Es ist eine durchaus richtige Denkweise, aber es sollte dennoch eine nachgeordnete sein. Solche Menschen können unbestritten eine Vorbildwirkung für uns haben, doch sollten sie für uns das wahre Vorbild sein? Selbst wenn der Mensch, auf den wir geneigt sind zu blicken, für uns äußerlich den klaren Eindruck erweckt, Christus vorbildlich nachzueifern und mit dieser Schwäche keine Probleme zu haben scheint, so wissen wir es häufig wirklich in Wirklichkeit nicht, ob dies innerlich auch der Fall ist. Schlagen wir auf 1. Korinther, Kapitel 28 und Vers 9. 1. Korinther 28 und Vers 9. Es geht hier um die Regierungsübergabe von König David auf seinen Sohn Salomo. Und da heißt es: Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden, wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen, ewiglich. Gott allein kennt die Herzen der Menschen und er kennt unsere Gedanken. Er allein. Auch wenn wir meinen, einen Menschen schon sehr lange zu kennen, der uns sehr vertraut ist, sei es Vater, Mutter, Ehepartner oder ein Bruder oder eine Schwester in der Kirche, und meinen wir zu wissen, was in ihm ist und was in ihm vorgeht, so wissen wir es in Wirklichkeit nicht. Selbst wenn der Mensch, auf den wir versucht sind zu blicken, in dieser konkreten Beziehung ein vor Gottes Augen tadelloses Leben führt, sollte uns allen bewusst sein, dass auch dieser Mensch seine eigenen, anderen individuellen Schwächen hat, die auch ihn zum Sündigen verleiten und die er überwinden muss. Wer sollte aber nun unser wahres Vorbild sein? Die Antwort sollten wir alle kennen. Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus in diese unter Satans Gewaltherrschaft stehende Welt, um die Sünde im Fleisch zu verdammen. Das zweite allmächtige und herrliche Gottwesen innerhalb der Gottfamilie, der alle Dinge gemacht hatte, die bis dahin waren, wurde ein sterblicher Mensch aus Fleisch und Blut. Er war Immanuel, der Gott mit uns. Lesen wir diese Bestätigung gemeinsam in Philipper Kapitel 2, die Verse 6 und 7. Philipper 2, Verse 6 und 7. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Einer der Gründe, warum Jesus Christus ein Mensch wurde, war es, uns ein Vorbild zu geben, wie wir unser Leben führen sollen, damit auch wir es schaffen können, die Sünde im Fleisch zu überwinden und die Gerechtigkeit zu erfüllen, die vor Gott gilt. Durch seine in enger Vertrautheit zu Gott dem Vater stehenden Beziehungen, durch seine Prinzipien, durch seine Lehren und Erklärungen, die das Gesetz Gottes mit Geistgehalt angefüllt haben, durch seine konsequente, kompromisslose Lebensweise und ganz besonders durch seinen unerschütterlichen Glauben, dem Glauben Jesu Christi, der ihn in vollkommener Gewissheit von Dingen reden ließ, die erst noch in der Zukunft geschehen würden und der auch unser Glaube werden muss. Durch all diese Attribute hat er uns im Neuen Testament ein Vorbild hinterlassen. Das wahre Vorbild. Jesus Christus hat es dadurch geschafft, ein sündenfreies und gegenüber seinem göttlichen Vater in vollkommenem Gehorsam stehendes Leben zu führen und konnte somit als Opfer für die Sünden der gesamten Menschheit von Gott anerkannt werden. Wir lesen nun abschließend Titus Kapitel 2 und Vers 14. Titus Kapitel 2 und Vers 14. Es geht hier um Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Unser Herr hat seine Göttlichkeit aufgegeben, um uns von der Todesstrafe für Sünde zu befreien. Er hat sich selbst geopfert und musste am Ende seines menschlichen Lebens unaussprechliches Leid durch Misshandlung, durch geistige und physische Folterung und durch die qualvolle, lebensbeendende Kreuzigung ertragen. Er ist heute wieder das herrliche, allmächtige Gottwesen, das er vor seiner Menschwerdung war und vertritt uns seither als unser treuer und barmherziger Hoherpriester vor dem Vater und hat das überaus große Verlangen, dass wir uns gemäß seinem Vorbild und mit seiner Hilfe für das Reich Gottes qualifizieren. Wenn nun im Anschluss die Opfergabe eingesammelt wird, sollten wir alle daran denken, was sein Opfertod für uns möglich gemacht hat, welcher Weg uns dadurch eröffnet wurde. Wenn wir es schaffen, aufgrund des wahren Vorbildes Jesu Christi, uns auch nach den Tagen der ungesäuerten Brote hinaus von Sünde fernzuhalten, werden wir zu seinem Volk des Eigentums und mit ihm und Gott dem Vater in Ewigkeit vereint sein.